Schreckgeflüster.
Ein schauriges Willkommen zu Schreckgeflüster, Movie Breaks neuestem Format rund um Horrorfilme. Ich bin Ding Dong und bei mir ist, passender könnte es kaum sein, der Jacko. Hallo Jacko.
Hallo zusammen.
Eigentlich hätte ich jetzt ja flüstern müssen, ne? So ASMR-mäßig.
Stimmt. Verpasste Chance.
Willkommen, so ganz lasziv gehaucht zu Schreckgeflüster.
Vielleicht könnten wir den ganzen Podcast so flüstern, aber das ist, glaube ich, sehr anstrengend zuzuhören, oder?
Ja, ich glaube auch. Und warum muss ich jetzt an Sesamstraße denken mit, hey, ich habe ein A?
Sehr gut.
Ja, wie gesagt, wir haben ein neues Podcast-Format am Start. Und das haben wir, weil, ja, warum eigentlich? Ich glaube, weil wir beide Horrorfilme mögen und weil wir jede Menge davon zu Hause rumstehen haben und... Ja?
Ja, weil ich dazu gezwungen werde, wie alles hier. Also, ne, ich mache ja das, was mir gesagt wird. Jetzt wurde gesagt, nimm mal das auf und ich bin dabei. So einfach ist das bei mir. Ich bin beeinflussbar, ich bin labil, aber für jeden Scheiß zu haben.
Wunderbar, die besten Voraussetzungen.
Super, ne?
Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los und ich stelle dir als erstes mal eine Frage, beziehungsweise es sind eigentlich drei Fragen in eine verbunden.
Oh Gott.
Und zwar, wie stehst du eigentlich zu Mumienfilmen und was erhoffst du dir von einem Mumienfilm? Und? Hast du ein, zwei Lieblingsfilme?
Hui, das ist wirklich viel. Wie stehe ich zu Mumienfilmen? Ich finde ja, Mumien sind so ein bisschen unterrepräsentiert, was so die klassischen Horrorfilmmonster angeht. Aber das hat auch einen Grund, weil ich finde, die sind ein bisschen limitiert. Das ist ja nicht so wie Vampire, Werwölfe, die man, glaube ich, in jedem Kontext irgendwie mal einbauen könnte. Bei der Mumie bist du immer so ein bisschen gebunden an, sage ich mal, Ägypten oder an generell das Setting. Oder das ist immer so ein bisschen, ich verstehe, warum es nicht so viele Mumienfilme gibt. Und ich finde, es gibt auch nicht so arg viele gute Mumienfilme, aber es gibt ein paar Highlights, definitiv. Ich glaube, mein liebster Mumienfilm ist immer noch, das klingt jetzt ein bisschen klassisch, vielleicht auch snobistisch, aber es ist wirklich der älteste, der mir bekannt ist, die Mumie von 1932. Ich finde, das ist heute noch ein großartiger Horrorfilm. Mhm. Und dann wird es ein bisschen dünner. Hammer Studios haben natürlich ein paar Mumienfilme gemacht. Da gefällt mir auch der erste am besten. Das ist die Rache der Pharaonen von 1959. Und danach wird es auch kontinuierlich schwächer. Gut, und es gibt natürlich die Mumie mit Brendan Fraser, aber das jetzt als klassischen Horrorfilm zu bezeichnen, ist ein bisschen schwierig. So, würde ich mal behaupten. Den habe ich mit meinem Sohn irgendwie letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Oder dieses Jahr? Dieses Jahr. Und den mag ich nach wie vor, aber das ist kein Horrorfilm. Und ich, was gab es denn danach noch? Den mit Tom Cruise, aber ach, den habe ich mal im Trashcast besprochen. Also, so viel dazu. Also, es ist ein Genre, was, wie gesagt, ein bisschen... schwierig ist, weil sehr limitiert in dem, was man damit machen kann. Aber wenn man dem vielleicht neue Aspekte abgewinnt, bin ich dafür zu haben und eins vorweg, das versucht dieser Film zumindest.
Ja.
Er versucht es. In Ansätzen.
Also ich bin ja als erstes mal erschüttert, dass du sagst, dass ein Mumienfilm limitiert ist, weil, also Ägypten als Schauplatz ist ja mal hammergeil. Ich finde, es ist allgemein, jetzt unabhängig vom Horrorfilm, so allgemein das Film angeht, ich finde, Ägypten ist irgendwie unterrepräsentiert. Ich weiß nicht, steht da drauf. Das ist irgendwie dieses Exotische, was da mitschwimmt. Diese Hitze, dieses Staubige, dieses Mystische. Ich mag das irgendwie.
Ja, aber mehr hast du dabei ja auch nicht. Also was willst du denn noch darüber erzählen? Da ist halt eine Pyramide, da ist viel Sand, dann geht ein Sarkophag auf und die Mumie kommt raus. Also es ist ja irgendwo immer das Gleiche. Es gibt ja auch Mumienfilme, die dann nicht direkt in Ägypten spielen. Also ich glaube, der zweite Hammer-Mumienfilm spielt ja auch eher in London, weil die dann halt nach London gehen, weil Hammer war zu geizig, irgendwo anders zu drehen. Aber so, im Prinzip ist immer die gleiche Soße, meistens.
Ja, aber nach der Logik ist auch so ziemlich jeder Slasher immer das Gleiche und jeder Zombie-Film immer das Gleiche.
Ja, aber du kannst ja auch einen Slasher in Duisburg spielen lassen. Ich meine, das gab es noch nicht, obwohl das ganz interessant wäre. So Slasher im Ghetto, keine Ahnung. Aber das kannst du ja überall spielen lassen. Bei Mumienfilmen wird es halt schwierig, ein bisschen.
Ja, dann kannst du noch Oase einbauen und Katakomben und Fallen und... Also ich bleib dabei. Ich hätte da echt gerne mehr davon. Und Lieblingsfilme, du hast ihn eigentlich schon angesprochen. Die Mumie von 1999 mit Brendan Fraser. Ich meine, klar, du hast natürlich recht, das ist jetzt nur bedingt ein Horrorfilm, aber ich würde es trotzdem noch gelten lassen.
Ja, minimal. Das ist natürlich eher ein Indiana Jones Rip-Off mit so Fantasy-Elementen. Mhm. Aber ja, und das ist, ne, also wie gesagt, nach dem Mumie-Film von 32, wo ich denke, der funktioniert auch als Horrorfilm immer noch ziemlich gut, ist das wahrscheinlich der beste Mumienfilm, weil der macht einfach Spaß. Aber auch nur der erste Teil. Also vom zweiten Teil war ich echt erschrocken, als ich den jetzt wieder gesehen habe. Der war nicht gut.
Der dritte ist noch schlimmer.
Den habe ich nicht, den habe ich bis heute nicht gesehen. Also mal gucken, ob ich mir den noch antue.
Spaß dir. Aber es kommt ja ein vierter raus. Da bin ich mal gespannt. Ich bin saumäßig skeptisch, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es nach so vielen Jahren einfach funktioniert, weil der gute Mann ist halt auch mittlerweile, ich weiß nicht wie alt, aber alt.
Ja, vor allem, er ist doppelt so schwer, wie er alt ist in Kilos, ne? Das wird echt schwierig, den nochmal ins alte Kostüm zu kriegen.
Aber ich finde, ich kann nicht sagen, dass ich nicht gespannt wäre, ne? Also, das auf jeden Fall.
Ja, das schon, aber ich bin zurückhaltend optimistisch, sage ich jetzt mal so.
Ja, wahrscheinlich wird es so ein bisschen wie Indiana Jones 4, weißt du, wo Indy auch in den Hintergrund ein bisschen rückt und wir hatten hier Shia LaBeouf, der so ein bisschen übernommen hat.
Ja.
Können wir vorstellen, dass sie das da vielleicht auch machen werden. Der hat ja auch irgendwie, in der Filmrolle hat er ja zwei Kinder oder so, ne?
Ja, hat super funktioniert, wie man bei Indy 4 sieht, ne? Okay.
Wobei ich Indy 4 fast besser finde als Indy 5.
Ja, ist er auch. Aber anderes Thema. Das macht ihn trotzdem nicht gut.
Hm. Aber ich habe noch einen zweiten, in Anführungszeichen, Lieblings-Mumien-Film. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Abbott and Costello Meet the Mummy.
Ah, okay. Ja, doch. Den kenne ich auch, aber das ist super lange her.
Ja, es ist also auch kein hervorragend wundergeiler Film oder sowas, aber ich mag den irgendwie. Der hat halt so das, was ich halt mag. Ne? Der ist in der ägyptischen Stadt, der ist in Pyramide, der hat eine Mumie und so weiter und so fort. Ich finde es irgendwie cool.
Ja gut, der ist in der ägyptischen Stadt, der hat eine Pyramide, der hat eine Mumie. Tell me more. Also das ist aber okay. Das als Verkaufsargument für einen Mumienfilm ist halt ein bisschen dürftig, aber ja, ich verstehe das schon, diese Abbott und Costello Crossovers, die waren zum Teil ganz nett. Nicht alle, aber ein paar schon.
Also mir kannst du es verkaufen, so ist es nicht.
Ja.
Aber warum sprechen wir denn jetzt eigentlich von Mumienfilmen? Das liegt daran, weil wir heute einen Film besprechen, der The Mummy heißt. Oder besser gesagt, Lee Cronins Mummy.
Ganz wichtig.
Und ich muss sagen, diesen Zusatz mit dem Namen finde ich ehrlich gesagt ziemlich unnütz, weil
total.
Wer ist denn bitte Lee Cronin?
Das ist es.
Also ich meine, ich kann es verstehen, wenn du sowas hast wie John Carpenters oder Tim Burtons oder Stephen Kings irgendwas. Aber Lee Cronin.
Ja, das musst du dir ja verdienen. Also
ja,
du
eben.
Musst dir das ja verdienen, dass man sagt, so, das ist sein Film. Und ganz ehrlich, bei John Carpenter, als das anfing mit John Carpenters, da waren die Filme schon nicht mehr gut. Also das war dann schon über den Zenit. Und bei allen anderen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, Guillermo del Toro's Pinocchio, das verstehe ich noch, dass man sich damit schmückt. Aber ich musste auch erstmal gucken, wer ist denn dieser Lee Cronin, als der Film angekündigt wurde? Und Blick auf die Filmografie, der hat genau zwei Filme vorher gemacht. Oder habe ich einen vergessen? Nee, ne?
Nee, zwei habe ich jetzt auch.
Genau, der eine war The Hole in the Ground. Und den muss man nur wirklich nicht gesehen haben.
Ja, der ist mittelmäßig, ja.
Ja, nur nicht mal das, finde ich. Und Evil Dead Rise, und ganz ehrlich, den mochte ich. Ich fand den auch besser als das Original. Hatten wir ja auch schon mal an anderer Stelle. Den mag ich ja nicht so. Und es gibt auch Bezüge zu dem, da kommen wir dann später zu, warum das man schon merkt, dass es vom gleichen Typen ist. Aber ganz ehrlich, muss das da mit ran, nur weil der diesen Film gemacht hat? Weiß ich nicht.
Nee.
So. Aber ich habe festgestellt, ich finde es immer ganz gut, dass so ein junger Mann mehr oder weniger dann auch schon so ein bisschen Personenkult betrieben wird, weil junger Mann, ich habe vorhin geguckt, der ist 2 Monate jünger als ich. Und das finde ich toll, dass ich jemanden als jungen Mann bezeichnen kann. Zumindest in dem Business, der 2 Monate jünger ist als ich. In der Realität ist das schon längst nicht mehr so.
Na, dann kommen wir doch mal zu den Eckdaten so ein bisschen, ne?
Ja.
Lee Cronin's The Mummy stammt aus diesem Jahr. Er war im April noch in den deutschen Kinos und er ist jetzt gerade bei HBO Max im Stream verfügbar. Und da haben wir ihn, glaube ich, auch jetzt beide geschaut, ne?
Ja, genau.
Inszeniert wurde er, haben wir ja schon gesagt, von Lee Cronin. Was der gute Mann gemacht hat, haben wir auch schon gesagt, nämlich Hole in the Ground und Evil Dead Rise. Und das Drehbuch stammt, wer hätte es gedacht, auch von Lee Cronin. Und das Budget lag bei 22 Millionen US-Dollar. Und weltweit eingespielt hat dieser Film 90 Millionen US-Dollar, was, selbst wenn man die Marketingkosten noch draufrechnet, durchaus ein ordentlicher Erfolg war.
Ja, schon wirklich okay. Ja, aber das ist ja auch diese Blumhouse-Schmiede. Ich meine, das können die ja mit relativ wenig Budget ihr Geld wieder reinspielen. Und das ist auch so ein Film, da sieht man das, dass der zwar nicht teuer war, aber der sieht nie schäbig aus oder so. Das muss man auch echt sagen. Die können mit relativ wenig Geld scheinbar wirklich gut haushalten.
Da gebe ich dir durchaus recht. Also das kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass der irgendwie nicht hochwertig aussehen würde. Ne? Also das auf gar keinen Fall. Aber gut, dann steht jetzt natürlich eine andere Frage im Raum. Nämlich, wir haben uns nicht verraten, wie wir diesen Film fanden bis dato. Jetzt ist die Premiere und ich würde behaupten, dass du den ganz ordentlich fandest. Nicht überragend, aber ordentlich. Und du hast mir jetzt im Vorfeld gesagt, du hast ihm noch keine Punktzahl gegeben, du weißt also selber nicht. Aber ich hätte einfach mal gemutmaßt, dass du irgendwo bei 6 oder 6,5 Punkten nicht einpendeln wirst.
Okay. Soll ich das schon auflösen, im Groben, wie die Tendenz ist oder irgendwas?
Ja, kannst du machen. Ich habe kein Problem damit.
Oder die konkrete Punktzahl, die habe ich noch nicht ganz. Ich habe ihn auf anderen Plattformen schon bewertet.
Aha.
Bin aber bereit, den da auch hoch oder runter zu werten, weil ich wirklich zwischen zwei Bewertungen schwanke.
Es liegt also in meiner Hand.
Nee, nicht ganz, aber das Gespräch hilft mir, glaube ich, weil es ist wirklich ein Grenzgänger. So, Tendenz ist unter 6 auf jeden Fall.
Okay.
Und bei dir, wenn du so ansetzt, ich würde auch dich auf 6 mal tippen.
Soll ich es auflösen?
Ja, wenn du willst.
4,5.
Sehr gut, weil ich schwanke zwischen 4,5 und ich habe ihm auf anderen Plattformen 2,5 Sterne, also eine relativ große Plattform, 2,5 gegeben, was ja 5 in der Movie Break Welt wäre. Aber ich habe ganz lange überlegt, nee, eigentlich 4,5 und ich war immer so überlegen. Ich glaube, ich bin auch eher bei 4,5, aber mal gucken. Weil es gibt so ein Pro-Argument, was ich gelten lasse, aber eigentlich ist der so viel, was mich so sehr gestört hat. Es ist aber auch mal, wie ist das vergleichbar? Ich gucke ja auch immer, was habe ich sonst so Filmen aus dem Genre gegeben oder Filmen, die ich dieses Jahr geschaut habe, was ist so vergleichbar?
Ja.
Und das macht es für mich so ein bisschen schwierig, weil ich so ein paar 4,5 Filme habe dieses Jahr, bei denen ich denke, ja, die sind schon insgesamt ein bisschen schwächer als der. Und wenn ich mir dann andere angucke, denke ich mir, ja nee, also eine 4,7 würde ich ja gerne geben. So, das wäre, glaube ich, fair.
Ja, also ich war mit dem jetzt überhaupt nicht so wirklich glücklich. Ich meine, ich wusste, dass es kein klassischer Mumienfilm ist. Wir sind am Anfang in Ägypten, aber es ist kein klassischer Mumienfilm. Der geht in eine ganz andere Richtung, wozu wir später noch kommen werden, ja.
Ja, ich hätte ja auch die Inhaltsangabe jetzt schon mal machen können. Da sind wir irgendwie
die kommt ja jetzt, glaube ich. Ja, bist immer so schnell.
Ach so.
Meine Güte, bist du immer so schnell.
Wir haben doch keine Zeit.
Hey, mein nächster Podcast ist erst in 2 Stunden, ja.
Ach so, na siehst du, na dann.
Von daher, ich hatte noch ein bisschen, so ist nicht. Ja. Und mein größter Kritikpunkt an dem Film ist halt einfach ganz schlicht und ergreifend, ich finde den zu zäh.
Ja, das ist nur nicht mal mein größter Knackpunkt daran, aber ich gebe dir da schon mal erstmal recht.
Dann hau doch jetzt mal die Inhaltsangabe aus. Jetzt darfst du nämlich.
Jetzt darf ich. Also ich bin auch ganz faul und lese dir einfach vor, weil die ist auch relativ kurz und knackig und viel mehr sollte man auch nicht vorher verraten, finde ich. Also.
Ich erwarte die Märchenstimme.
Ach stimmt, warte mal. Es begab sich zu einer Zeit. Die junge Tochter eines Journalisten verschwindet spurlos in Kairo. Als sie 8 Jahre später plötzlich wieder auftaucht, ist die Familie fassungslos vor Glück. Nur das wäre ich auch, wenn ich die so wieder gefunden hätte, aber okay. Doch aus dem vermeintlich freudigen Ereignis entwickelt sich schnell ein Albtraum. Ja, und jetzt mal ganz persönlich, als hätte das keiner ahnen können, wenn du die so wiederkriegst, aber okay. So. Du hast ja jetzt schon gesagt, dich hat diese Prämisse so ein bisschen, also dass es kein klassischer Mumienfilm wird, ja, meintest du?
Ja.
Das war ja auch allgemein bekannt. Also ich bin ja jemand, der sich im Vorfeld nicht ganz so gerne über Filme informiert, weil du dir ja ganz schnell irgendwie böse gespoilert wirst.
Hm.
Aber hier kam es ja gar nicht drum herum, dass es darum geht, ein Mädchen verschwindet, taucht wieder auf. Also es ist nicht dieses Übliche, die gehen in eine Pyramide, knacken Sarkophag auf und dann kommt da halt so ein Mumien-Zombie raus. Sondern es geht in eine andere Richtung. Und hat diesen Familienkonflikt. Und das finde ich in der Theorie gar nicht so schlecht. Weil damit machst du ja erstmal was anderes und es ist halt nicht so wie jeder Mumienfilm. Finde ich so okay. Aber dann hätte man es natürlich etwas anders machen müssen als hier. Und was du mit C gemeint hast, würde ich so beschreiben, der Film geht natürlich wieder 135 Minuten for no reason, weil einfach 90, 100 Minuten geht nicht. Wir müssen ja über 2 Stunden kommen und müssen versuchen, irgendwie so ein Familiendrama erst zu erzählen. Und das wird so ein bisschen wie die Dosenbier-Variante von Hereditary, finde ich. Also es ist halt so sehr, wir hätten gern sowas, aber können das nicht. Und das wird gerade in der ersten Dreiviertelstunde, glaube ich, in der ersten Stunde sogar.
Ja.
Also da hätte der Film, also da war die 4 schon das höchste der Gefühle, was ich hätte geben müssen, weil das fand ich teilweise so absurd, was da passiert. Oh mein Gott, also da hätte mich der Film fast komplett gekillt.
Ja, dabei muss ich sagen, ich fand ihn eigentlich vom Einstieg her ganz, ganz okay, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wir beginnen ja in Kairo mit dieser Familie, die in Kairo wohnt. Und wir haben dann direkt schon, wir kriegen erstmal so eine ägyptische Familie vorgestellt. Und da kriegen wir schon diese Horror-Vibes mit rein. Ne? Wir kriegen auch schon so diese Atmosphäre und diese Tonalität gut aufgezeigt, dass es hier düster wird und vielleicht auch ein bisschen blutig. Und es hatte für mich, das fand ich ganz nett und hat mich überrascht, das hat so für mich persönlich so ein ganz klein wenig Märchen-Vibes. Mit dieser, was war das, ein Pfirsich? Oder?
Orange.
Ja, Orange. Ne? Diese Orange, die da durch diesen Zaun gegeben wird und wo dann dieser Käfer rauskrabbelt. Ich fand, das hat so Märchen-Vibes gehabt, so aus Tausend und einer Nacht.
Ja, der vergiftete Apfel.
Ja, genau, der vergiftete.
Ja, auch so ein bisschen.
Ja, das hat mir gefallen, ja, muss ich sagen. Also von daher, den Auftakt fand ich ganz nett. Aber dann, ja, so wie du sagst, geht's bergab. Für mich.
Ich finde, es wird wirklich kritisch, sobald dieses Mädchen dann wieder auftaucht. Also, wie gesagt, der Grundgedanke, da verschwindet ein Mädchen, man weiß nicht, was passiert ist, ist eigentlich mal ganz spannend dafür. Und was passiert mit dieser Familie? Und darauf will der Film ja weiter im weiteren Verlauf auch hinaus.
Ja.
Wie sind die Konflikte in der Familie? Was macht das mit der Familie? Aber das wird komplett zerstört dadurch, wie lächerlich dieses Szenario dann ist. Weil man muss sich vorstellen, dann taucht dieses Mädchen nach 8 Jahren wieder auf. Und die finden die halt in einem Zustand, also es wird als katatonisch beschrieben.
Mhm.
Also das ist doch sehr höflich. Das ist wirklich Linda Blair irgendwie sediert aus der Exorzist. Also die sieht halt wirklich aus wie von einem LKW 5-mal überfahren. Verhält sich halt super strange, wenn sie dann irgendwas macht und nicht irgendwie nur durch die Gegend starrt und aussieht wie tot. Und die wird halt von den Behörden so übergeben, naja, also körperlich ist mit der alles super, wo ich denke, nee, also das sehe ich auch schon, das ist nicht so. Also ich weiß nicht, wie die Standards da in Ägypten sind. Ich möchte jetzt auch, ne, aber wie auch mal, das ist nicht okay. Aber so, ja, aber die hat ein Trauma erlitten, aber im Kreise der Familie, das kriegen sie schon wieder hin. Und dann wird die komplett ohne irgendeine Begleitung den einfach übergeben. Wo ich mir denke, ey, was ist denn bei euch los? Also eigentlich müsste man dieses Mädchen 24/7 über Monate erstmal überwachen,
mhm,
psychologisch wie medizinisch, was auch immer, um rauszufinden, was ist denn mit der los zum Teufel? Nee, die wird einfach nach Hause geschickt und dann soll sich die Familie darum kümmern.
Ja.
Und auch die sind dann halt so völlig fein damit. Also sie sind natürlich wahnsinnig überfordert, wer wäre das nicht, wenn das Mädchen dann anfängt, Skorpione zu fressen und dort überall hinkotzt und was weiß ich was und halt aussieht wirklich wie der Tod auf Latschen. Aber die machen das alles mit. Also selbst wenn die sich irgendwann die Haut von den Beinen pult, rufen die nicht mal einen Krankenwagen, nix. Das wird einfach so durchgeschleppt. Das geht 3/4 Stunde bis Stunde so. Ich dachte mir wirklich, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für ein Bullshit?
Ja, also ich habe da auch auf der Ebene ganz, ganz viele Logikprobleme. Ne?
Ja, wahnsinnig.
Was ich sagen muss, so am Anfang, ich fand, also ich sag mal so, dass die Familie ein Trauma hat, dadurch, dass dieses Kind ihnen geraubt wurde, das wird schon spürbar. Ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht so in die Fresse rein, ne? Es wird eher so subtil angedeutet, wenn dann der Sohn sagt, er will irgendwie nach Europa in den Urlaub und die irgendwie sagen, nee, wir gehen nicht mehr in Urlaub, ne? Also das fand ich soweit ganz okay. Ich fand auch die schauspielerisch in Ordnung. Jetzt nicht irgendwie herausragend, ne? Aber ich fand es soweit passend. Ich fand jetzt die Familie auch irgendwie, ja, nicht unsympathisch, sagen wir es mal so, ne? Aber so diese Entwicklung, ne? Von diesem, oh, hier ist das Kind und dann kommt das Postwend nach Hause. Das war für mich auch so, verstehe ich nicht. Gerade so, du hast ja gesagt, das Kind sieht ja total am Arsch aus.
Ja, aber sowas von. Und es verhält sich halt auch so. Also es gibt keine Grundlage dafür, das dann so laufen zu lassen. Also über Wochen und Monate hinweg, wieder von der einen oder von der anderen Seite.
Ja.
Das ist so fernweg von jeder Realität. Und wir reden hier von einem Horrorfilm. Alles okay. Aber gerade wenn du so ein Familiendrama irgendwo aufbaust, du hast ja schon richtig gesagt, die haben ja ganz passable Ansätze. Und da auch nochmal der Vergleich zu, deswegen habe ich es ja gesagt, zu
Hereditary.
Der arbeitet genauso. Nur da kriegen die das halt gut hin, dass das halt glaubhaft ist, dieses Drama, was in der Familie, was macht das mit den einzelnen Familienmitgliedern. Da will der Film hin und das sehe ich auch in vielen Momenten. Aber durch diesen Kasper-Kram wird das halt so untergraben, dass du dir echt denkst, das ist jetzt wirklich Hereditary für Blöde. Sorry, das ist so.
Ja, aber man muss auch sagen, Toni Collette ist natürlich eine deutlich bessere Schauspielerin. Ne? Also,
ja, aber ich mache das nicht an den Schauspielern fest, die machen das dafür solide.
Nein, 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 aber es spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Also
ja, klar.
Ich meine, die Schauspieler von Hereditary sind besser, aber es ist natürlich auch besser gefilmt. Ne? Also das liegt schon ein bisschen zurück, dass ich den Film geschaut habe, aber allein, ich kann mich noch an diese Mimiken erinnern, die teilweise, wo du so diesen Schrecken und dieses Entsetzen in den Gesichtern siehst. Ne?
Also, aber das ist ja auch das ganze, der ganze Unterbau, da ist das Drama ja viel besser erklärt.
Ne?
Was passiert da mit den Leuten? Warum? Das ist nachvollziehbarer.
Richtig.
Egal wie bizarr die Story ist, das ist nachvollziehbar, was die da machen. Hier ist das überhaupt nicht so.
Richtig, ja. Und hier sind halt auch so alberne Szenen drin. Ne? Also
ja,
da, du erinnerst dich mit Sicherheit, dann kommt sie nach Hause und ihr Zimmer ist halt im ersten Stock.
Stimmt.
Und ist ja auf einen Rollstuhl angewiesen. Und dann ziehen sie die ganze Treppe hoch in einer relativ langen Szene, wo es die ganze Zeit bom, 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 bom. Und ich dachte mir so, meine Güte, also was zur Hölle?
Spätestens da, also unabhängig davon, dass du dir quasi so einen kleinen Dämon nach Hause geholt hast, was jeder sieht, also jeder. Spätestens da hätte ich gesagt, opala, das haben wir nicht ganz so gut überdacht. Vielleicht sollten wir uns Hilfe holen. Und wenn es so ein Treppenlift ist, aber so, also allein so Kleinigkeiten werden ja nicht gemacht.
Ja, ich habe mir auch gedacht, so.
Das ist so
meine Güte, was spricht dagegen, dass das Kind halt jetzt einfach mal irgendwie die ersten Tage, also wie gesagt, es heute gar nicht nach Hause kommen sollen und schon gar nicht irgendwie ohne pflegerische Betreuung. Man muss ja sagen, der Mann ist ja irgendwie in der Filmproduktion, ja, und ich denke mal, ich weiß nicht mal, was die Frau arbeitet, aber die haben ja irgendwie schon Geld.
Ja, klar.
Dann kannst du dir sowas leisten, dann holst du dir doch, sagst nicht, ja, das ist hier meine Oma, die kann sich auch drum kümmern.
Ja, natürlich.
Also, dann hol dir jemanden, der sich drum kümmert und dann, wie gesagt, lass sie erstmal die ersten 2-3 Nächte unten oder lass sie halt im Krankenhaus, bau einen Treppenlift ein und dann, ja, aber das, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Ich bin da gehockt und musste halt irgendwann grinsen, ja. Also nach der 4. oder 5. Stufe, das einfach so durchziehen, ja. Ich denke mir so, ey, wenn dieses Kind noch irgendwie was mitkriegt, ja, was denkt sich das denn da? Das kriegt doch einen Schock nur, weil es da die ganze Zeit rumgepoltert wird.
Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Family Guy kennst, die Szene, wenn Peter den Frosch aus dem Fenster werfen will und das nicht schafft und jedes Mal wieder mit dieser Schachtel den versucht hochzuheben. Das ist genau so ein Running Gag halt, ne?
Ja, und ich weiß auch nicht, mir ist da zu wenig Unterbau, ne? Es ist auch, ich meine, da kommt dieses 8 Jahre abwesende Kind nach Hause. Und du hast dann, klar, die Eltern, du hast da ja aber auch die Kinder. Du hast den Sohn, der sich, ich sag mal, es wird angedeutet, impliziert, der sich da schon irgendwie auch Vorwürfe macht, dass er da irgendwie Mitschuld haben könnte, dass damals seine Schwester entführt wurde. Mhm. Das wird aber irgendwie nicht ausformuliert. Du hast dieses neue Kind, die ihre Schwester gar nicht kennt, ja, für die das ja mit Sicherheit auch irgendwie strange ist. Da kommt dann deine Schwester, die du nie kennengelernt hast, nach Hause und da kommen nie Gespräche zustande. Weißt du, wie ich meine? So, dass die Eltern mal irgendwie sich mit ihren Kindern hinhocken würden und über diese Situation sprechen.
Ja, aber das ist ja auch der Konflikt, der am Ende so ein bisschen aufgemacht wird, was, wie gesagt, in der Theorie gar nicht schlecht ist, weil auch diese, also sie beeinflusst ja dann irgendwann, wir spoilern hier, ne? Machen.
Ja, ja, ich glaube, das können wir alles noch so ein bisschen.
Mehr oder weniger. Also sie beeinflusst ja auch, dieses Mädchen beeinflusst ja dann ihre Geschwister auch vorrangig erstmal. Und das macht ja auch Sinn, also bei dem jungen Mädchen erstmal das so ein bisschen anzulocken, weil die ist ja noch jung, unschuldig, ein bisschen unbedarft. Und den älteren Bruder, die spielt ja auch durchaus mit den Schuldgefühlen. Das wird ja auch später nochmal erwähnt. Das ist in Ansätzen, ist es wirklich nicht doof, aber halt die Umsetzung ist halt nicht gut. Das muss man mal ganz klar so sagen.
Nee, alles nicht. Also da haben sie halt wohl versagt, ja. Also ich meine, sollen wir schon Spoilerwarnung einbauen oder wollen wir noch ein bisschen...
Boah, ich sag mal so, wir haben relativ viel über den Film ja schon gesagt. Pass auf, wir bauen jetzt mal eine Spoilerwarnung ein von mir aus. Wenn ihr den noch gucken wollt, wir waren jetzt nicht mega begeistert. Der ist auf HBO Max frei verfügbar. Es wird am Ende noch ein bisschen rasanter. Also von daher, wer Bock auf sowas hat, kann sich das angucken. Ansonsten, jetzt würde ich sagen, Spoiler feuerfrei, oder?
Ja, also wir haben es ja schon gesagt. Also es ist nicht der klassische Mumienfilm. Es ist eher, und ich glaube, das sollte man vielleicht wissen. Und es ist, glaube ich, als auch nicht der größte Spoiler, wenn man so ein bisschen den Trailer geguckt hat. Das ist so ein bisschen The Exorcist meets Tanz der Teufel.
Ja, also den Bezug zu Evil Dead Rise, vielleicht hat man deswegen auch Lee Cronin noch vorgeklatscht, im letzten Akt ist der deutlich zu erkennen.
Ja.
Und das sage ich jetzt schon, also das dachte ich auch schon bei Evil Dead Rise, aber jetzt ist so ein Muster jetzt schon, nach 2 Filmen zu erkennen. Ich glaube, Lee Cronin hasst Kinder. Was ich aber dem Film so ein bisschen anrechne, weil in ganz vielen Horrorfilmen wird bei Kindern ja immer so, da wird immer so geschont und dem passiert in Wirklichkeit nichts. Und so. Ich finde es ja mal ganz angenehm, wenn man einfach da so sagt, naja, nee, also Welpenschutz gibt's hier nicht. So, da zieht er am Ende auch ein bisschen die Handbremse. So, der hätte doch viel konsequenter sein können, aber zwischendurch denkst du dir, jawoll, ich hoffe, der hat keine Kinder. Das könnte echt, irgendwas stimmt da nicht.
Ja gut, dann wie gesagt, spoilern. Wir spoilern. Also spätestens ab dem Moment, wo die Tochter anfängt, in den Wänden rumzukrabbeln und Skorpione zu fressen, hätte ich mir irgendwie gedacht so, ne, ich glaube, die sollte vielleicht doch wieder in eine Einrichtung. Das hat hier nicht so viel Sinn.
Ja, wie gesagt, eigentlich schon lange vorher. Aber das ist so der Point of No Return. Und dann geht es ja noch ewig so weiter. Also das ist ja noch nicht der Punkt, wo der Film dann kippt, sondern die machen ja immer noch so weiter. Und das finde ich halt so schlimm, dass du halt wirklich 135 Minuten und du guckst dir 60 bis 70 Minuten das an, wo du wirklich denkst, wollt ihr mich verarschen?
Richtig. Ja, und das ist halt auch mein Problem, wenn ich sage, der ist mir zu zäh, unabhängig davon, dass der auch viel zu lang ist. Und ich gebe dir da natürlich recht, so ein Film muss keine 130 Minuten gehen. Ja. Es ist dieser ganze Plot rund um ihr Ankommen und ihr wieder in dem Haus sein und die Familie arrangiert sich irgendwie mit diesem Verhalten von ihrer Tochter. Das ist so breit getreten. Das ist auch so ereignungslos und so repetitiv in sich, ja. Weil wir wissen doch als Zuschauer und Zuschauerin schon, wohin die ganze Chose laufen wird.
Exakt.
Ja? Und trotzdem zelebrierst du das, als wäre das jetzt irgendwie das größte Rätsel auf Gottes Erde.
Ja, wenn der dann so clever oder so subtil wäre, wie vielleicht, ich weiß nicht, so ein Rosemary's Baby. Auch da weiß man vielleicht vornherein, wo das hingeht. Aber wenn du nicht unbedingt weißt, in welche Richtung geht das, wenn der Film nicht die Mumie heißen würde und die vielleicht nicht in einem Sarkophag gefunden werden würde und du nicht diese Anfangssequenz hast mit der anderen Familie. Also lass doch einfach dieses Mädchen out of context, einfach, die wird geklaut, vielleicht auch nicht mal in Ägypten, vielleicht irgendwo anders, taucht wieder auf. Also du hast gar keinen Bezug, in welche Richtung könnte der Film gehen. Dann könnte man das vielleicht machen, aber so, unabhängig von Trailer oder was du über den Film weißt, ist es wirklich verplemperte Zeit, weil du weißt, worauf der hinaus will.
Richtig. Und es gibt halt Filme wie, du hast jetzt schon Hereditary angesprochen, oder ich würde jetzt noch sowas wie The Witch mit reinnehmen.
Oh ja, definitiv.
Die machen es besser. Die sind jetzt auch nicht irgendwie total schnell unterwegs. Das sind auch Slowburner. Nichtsdestotrotz entwickelt sich aber die Geschichte.
Ja.
Und das ist hier halt nicht wirklich der Fall. Ja, das dreht sich immer im Kreis über eine ganz lange Zeit und es passiert eigentlich nichts wirklich Neues. Es passiert etwas, sie macht halt was anderes. Aber im Endeffekt macht sie halt Dinge, wo du dir denkst so, das ist nicht normal. Ja, wir sollten in irgendeiner Form reagieren.
Ja, und das ist auch mein Problem. Es wäre ja was anderes, wenn der Film eine gute Atmosphäre aufbauen würde oder eine Grundspannung in irgendeiner Form. Aber diese Grundspannung hast du aus den eben beschriebenen Gründen schon mal nicht, weil wir wissen, worauf das hinauslaufen wird.
Ja.
Und eine Atmosphäre, finde ich, hat der Film gar nicht. Also der ist handwerklich, ist der solide, was, ne, was so Kameraarbeit angeht. Die Schauspieler sind okay, der sieht nicht billig aus. Das ist halt so, wie Blumhouse halt oft arbeitet. Ja, das sieht so aus, dass man den gut ins Kino bringen kann. Der findet sein Publikum, das ist okay. Aber der hat halt null Stimmung, null Atmosphäre. Der zieht sich so von einem, jetzt macht sie wieder irgendeine komische Sache oder so ein bisschen kotzt mal in die Ecke oder ja, frisst einen Skorpion oder wird ein bisschen creepy. Aber du hast nie diese Stimmung, diese Spannung, dieses Brodelnde, dass du wirklich so lauerst, was passiert da als nächstes. Du wartest eigentlich nur darauf, dass der am Ende mal ein bisschen mehr anzieht. Das tut er dann irgendwann, das muss ich dem geben. Aber bis dahin ist das wirklich ganz, ganz, ganz hartes Brot.
Ja, gebe ich dir recht. Und ich muss aber auch sagen, auch als er dann anzieht, ja, war ich auch nicht so wirklich begeistert, weil der ist für mich so, also es hat sich für mich so ein bisschen wie so eine Zitateschlacht angefühlt. Ne? Auf jeden, einmal hast du dann die Kojoten vor der Tür, dann hast du dieses, dann schwebt sie in ihrem Rollstuhl. Ja? Dann hast du die Oma, die aus dem Fenster rausgeschmissen wird und auf einer Motorhaube liegt. Und das sind alles so Bilder, die kenne ich aus Das Omen, die kenne ich von Der Exorzist.
Ja.
Ja? Da ist gar nichts Originäres drin. Das,
ja.
Das ist alles nur abgekupfert.
Es sind keine Referenzen. Es
ja.
sind keine Referenzen, dass ich mit dem huldige und sage,
richtig.
Hey, guck mal. So, sondern es ist einfach das Gleiche nochmal irgendwo ja. anders verwurschtet.
Ich meine, vielleicht hat er das als Referenzen gemeint, das weiß ich nicht. Vielleicht war das Lee Cronins Idee dahinter. Ja, aber es wirkt halt auf mich nicht so. Ja?
Ja.
Es wirkt halt für mich einfach billig. Punkt. Und dann natürlich halt diese Evil Dead Vibes, die auch noch dazukommen. Die vielleicht kann man es feiern. Ich persönlich mochte es nicht, weil ich für mich, ich wusste halt nicht so, ja, was ist es denn jetzt? Es ist kein Exorzist, es ist kein Tanz der Teufel, es ist keine Mumie, es ist irgendwie was da draus und irgendwie nichts davon.
Hm. Also der hat halt Momente, die für sich genommen, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich bin auch erstaunt gewesen, wie drastisch der ist. Also ich habe am Vorfeld natürlich auch mitbekommen, dass da wild diskutiert wurde, als der ins Kino kam, dass der erst keine Freigabe bekommen sollte und keine Ahnung, dann wurde es doch ab 16. Und ja, der hat halt ein, zwei Momente, mit denen rechnest du in dieser drastischen Bebilderung nicht. Also Stichwort Kojote. Diese Szene dachte ich auch, uppala, das ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie das so zeigen. Das ist schon ziemlich fies und sehr explizit, was da passiert. Aber das sind halt so diese typischen Schockmomente. Da irgendwie mal auf die Kacke hauen und am Ende hat er diese Evil Dead Vibes, weil dann einfach genau das passiert, was auch in dem neuen Evil Dead oder also in dem ersten Remake und Evil Dead Rise, den ganz neuen habe ich noch nicht gesehen, den Burns, aber da wird es wahrscheinlich genauso sein, wenn dann halt das Dämonische da komplett ausflippt und dann wirklich ein bisschen durchdreht und es auch ein paar sehr drastische Gore-Effekte gibt. Ja, aber das ist wirklich Budenzauber. Der ist auch handwerklich okay und das wird sein Publikum finden. Und das hat mich so ein bisschen aus der Lethargie gerissen, weil ich halt finde, auch der Film ist manchmal sehr, sehr fies. Und das finde ich gut, wenn der sich auch mal traut, was wirklich sehr Böses zu zeigen. Oder, das meinte ich ja vorhin schon, auch keinen Welpenschutz vornimmt. Einfach auch mal, was viele Horrorfilme eben nicht machen. Aber ja, am Ende zieht er ja auch wieder ein bisschen die Reißleine, weil am Ende wieder so ein bisschen alles sehr gut wird. Also zu gut für das, was er vorher aufmacht.
Mhm.
Er hatte mich ein bisschen in dieser Eskalation der Gewalt und des Wahnsinns dann irgendwann. Deswegen habe ich ja kurz überlegt, ist das vielleicht ein 5-Punkte-Film? Weil das ist sowas, das ist besser als, sag ich mal, so ein Insidious 4 oder so, der immer nur das gleiche Repertoire abspult.
Ja.
Ja, aber am Ende ist es halt auch nur so ein kurzes Aufzucken und ja, es macht's besser als scheiße, aber es ist halt auch, ja, es ist nicht gut.
Ja. Also ich bin ja eigentlich jemand, der, ich sag mal, ein Herz für eklige Momente und sowas hat, ne? Die haben wir hier, du hast schon gesagt, ne? Der hat durchaus auch seine Härten, der hat seine Ekelszenen, wenn da gekotzt wird und so bestimmte Wunden. Ne? Wir haben ja diese Szene, wo der Fußnagel abgerissen wird und dann zieht sich die Haut quasi bis zur Kniescheibe hoch ab.
Oh ja, generell Nägel ist ja immer so ein Ding. Ja. Nägel und Augen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also klemm den Leuten den Penis ab, da sage ich, ja gut. Also möchte ich auch nicht, aber Nägel und Augen ist immer so, oh mein Gott, ja.
Ja, also die Szenen hat er und die funktionieren auch tatsächlich. Aber die können halt für mich den Rest einfach nicht ausgleichen. Ne? Was habe ich denn davon? Ich habe mich 30 Minuten gelangweilt, dann kriege ich irgendwie 20 Sekunden eine Szene, die mich irgendwie aufweckt und dann entschwinde ich wieder ins Land der Träume so. Ne? Also von daher, das hat für mich dann doch nichts mehr ausgemacht. Vor allem, weil da halt auch wieder diese Logik mit reinschwimmt. Also wenn wir jetzt diese Szene nehmen mit der Haut, ja, dann stellen sie fest, dass auf der Haut irgendwie Schriftzeichen drauf sind. Und
ja, genau.
Was macht man? Naja, klar, man sucht sich einen Professor raus, der diese Schriften liest, der spielt auch keine Rolle mehr. Ja, der ist jetzt nicht irgendwie wie so wie beim Exorzisten, der zugeholt wird und dann noch eine Rolle spielt, sondern der liest es vor und ja, dann hat er seine Aufgabe erfüllt. Mhm. So. Ja, es ist halt auch nicht irgendwie das Erste, was ich machen würde, wenn, weißt du, ich meine, ja. So, wenn du sowas feststellst und dann wird auch nichts mehr draus gemacht, dann ist es halt so, ja gut, dann ist halt ihr Körper beschrieben, fertig, ja, ja, man ruft schnell in Kairo an und telefoniert mit der Polizistin und wow,
ja.
Ja, also das sind für mich dann so viele Dinge gewesen, abseits dessen, dass es halt so lahmarschig ist, das ist ja auch so ein Problem, was ich bei Filmen als hab, ein Film darf dumm sein, solange er mich unterhält,
ja,
aber wenn ich halt mich zu Tode, in Anführungszeichen, langweile, ja, dann denke ich halt drüber nach, weil ich habe ja nichts anderes zu tun. Ich meine, der Schauplatz gibt ja auch nicht viel her. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie groß mit meinem Blick irgendwie alles sondieren könnte, weil der Film spielt fast nur noch in einem Haus. Ja, wenn er jetzt wenigstens in Ägypten noch wäre, in der Pyramide oder was weiß ich wo, dann könnte ich so ein bisschen mich an der Kulisse erfreuen. Aber ein Haus ist mir halt ziemlich egal.
Ja, es ist ja auch die Tonalität immer. Also ein Film darf gerne auch super dumm sein und Logiklöcher haben ohne Ende. Aber wenn der wie als relativ ernstzunehmend verkauft werden soll, ist es halt auch schwierig. Weil der Film sagt ja nicht, ey komm, das ist jetzt Quatschkram, let's go, habt Spaß. Sondern das ist ja schon so ein bisschen, der will ja Terror machen und Angst und Schrecken und wie auch immer. Und der will ja, dass du da mitfieberst und so. Und das gelingt dir dann eben halt auch nicht.
Ja, ich glaube, bei manchen funktioniert, also für mich hat es nicht funktioniert, ne? Aber ich muss sagen, ich habe den mit meiner Freundin geguckt, die fand den auch ziemlich langweilig, aber immer wenn diese Spannungssequenzen angefangen haben, dann hat sie schon ein bisschen gebibbert, sage ich jetzt einfach mal, ne?
Ja, der ist nicht uneffektiv, das sage ich ja auch. Und deswegen habe ich ja auch so ein bisschen gesagt, naja, aber das muss man dem auch geben. Der ist nicht uneffektiv, gerade auch für sein Publikum, was der anlocken will.
Mhm.
So, ich glaube gerade dieses Insidious Conjuring, also ich mag Insidious und Conjuring 1 beide total gerne, aber danach wurde es halt komisch, weil es immer das Gleiche wurde. Und das halt gepaart mit diesem Evil Dead-Ding, ich glaube, das holt sein Publikum. Meine Frau zum Beispiel, die ist halt gar nicht so ein großer Filmfan wie ich.
Mhm.
Aber als der Film damals im Kino angekündigt wurde, meinte sie, oh, wollen wir den im Kino gucken? Hat irgendwie nicht geklappt. Und auch jetzt habe ich den alleine geguckt, weil wir einfach nie einen Termin gefunden haben, vor der Podcastaufnahme den mal zusammen zu gucken.
Ach schade, ich wollte noch fragen, wie sie ihn fand. Ah, okay.
Nee, haben wir leider nicht geschafft, weil sie musste halt auch arbeiten und dies, das.
Ja, ja, ja.
Aber sie ist da schon interessiert dran. Irgendwie, das ist so ein Ding, ne? Sie sieht so einen Trailer auf Facebook und sagt, oh, das sieht spannend aus. Und ich glaube dafür, das Publikum kriegt der auch irgendwo. Ich habe ihr aber auch gleich gesagt, ich glaube nicht, dass du den so geil finden würdest. Ich glaube, sie würde das ähnlich sehen wie ich, ein bisschen gnädiger. Aber ich denke auch, sie würde auch sagen, na gut, dass wir da nicht ins Kino gegangen sind, aber sie würde den, glaube ich, nicht schlecht finden.
Ja, ich glaube, es hilft auch, wenn du jemand bist, der vielleicht einfach bestimmte Filme noch gar nicht gesehen hat. Ne? Wenn du jetzt den Exorzisten nicht kennst oder das Omen nicht kennst, dann erkennst du da halt...
Die kennt sie tatsächlich, aber guckt natürlich bei weitem nicht so viele Filme wie dir, also deswegen...
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand diese Filme eben nicht kennt, ja, dass die dann noch von diesen Szenen überrascht sind, weil sie vielleicht das erste Mal sehen.
Ja? Ja.
Also, wie gesagt, diese Szene mit dem Fenster, wo sie rausgeschleudert wird, auf dem Auto landet, wenn du sowas noch nicht kennst, dann ist sie schon effektiv.
Das meine ich ja, Effektivität hat der Film und ich glaube halt auch, wenn du relativ unbedarft und unerfahren an diesen Film rangehst oder jetzt gerade so die Gen Z, keine Ahnung, ne, die Leute, die jetzt Anfang 20 sind und die gucken sowas zum ersten Mal, vielleicht auch zum ersten Mal im Kino, weil sie alt genug sind. Der funktioniert, denke ich. Also deswegen möchte ich auch gar nicht so hart mit dem ins Gericht gehen, weil es auch zielgruppenorientiert, glaube ich. Aber es ist halt schwierig zu verkaufen an Leute, die da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen oder die besseres Vergleichsmaterial kennen. Und der ist halt schon sehr kalkuliert. Da fehlt mir halt wirklich die eigentliche Qualität fehlt mir daran. Der ist handwerklich, ist der völlig in Ordnung, aber dem fehlt so wirklich dieses, was den über die Jahre überdauern wird oder was den irgendwie relevant machen wird in den nächsten Jahren. Das ist so ein Film, den wird es in 5 Jahren so nochmal geben und dann erinnert sich keine Sau mehr an den hier.
Ja, ich gebe dir recht. Ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie Genre-Referenz oder sowas. Es ist kein Midsommar. Das ist kein Film, der, ich glaube, das ist ein Film, der an ein breites Publikum gerichtet ist, ja, der, wie soll ich sagen, weißt du, so bei so einem Ari Aster-Film habe ich immer das Gefühl, der will anecken. Das ist dem vollkommen okay, wenn Leute keinen Zugang finden.
Ja?
Ja, das reicht ihm, wenn genreaffine Leute das Ding abfeiern und sagen, hey, das ist was ganz Originäres, das ist was ganz Abgefahrenes. Das wollte Lee Cronin mit Sicherheit nicht. Ich glaube, der wollte einfach nur ein breites Publikum erreichen und gut ist. Ne? Und der wird nicht lange überdauern. Das ist kein Film, an den du dich erinnerst. Das ist nichts, was dir im Kopf bleibt und das ist nichts, was du nach 10 Jahren irgendwie sagst, oh, das gucke ich jetzt.
Nee, überhaupt nicht. Der schlägt partiell ein bisschen über die Stränge, was halt Gewalt und was auch, sag ich mal, auch psychische Brutalität angeht, weil das ist natürlich schon fies, wenn die Eltern da auf dem Video sehen, was mit ihrer Tochter gemacht wurde. Das macht auch nicht jeder Mainstream-Film. Das will ich dem auch geben. Der lotet so ein bisschen aus, was geht, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, da ist die Filmlandschaft auch echt ein bisschen härter geworden in den letzten Jahren. Also was früher alles wegzensiert wurde, das ist ja heute gang und gäbe. Und da schwimmt er einfach auf so einer Welle mit. Also dem Publikum wird heute einfach auch mehr zugemutet, was ich grundsätzlich gut finde. Aber das hat der Film natürlich für sich auch nicht erfunden. Hm. Aber er ist auch nicht zimperlich, das muss man auch sagen.
Nee, erfunden sowieso nicht. Der zitiert sich ja selbst. Ich meine, das haben wir bei Evil Dead Rise ja schon. Da wurden ja auch Kinder arg in den Fokus gerückt.
Ja.
Ne? Das ist ja eigentlich das Gleiche hier. Ne? Also er macht ja dahingehend. Aber ich gebe dir recht, das ist momentan irgendwie, kommt man mit besser durch.
Die Hemmschwellen sind einfach auch gefallen. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, Sehgewohnheiten ändern sich auch. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn jetzt im Free-TV schon alles etwas härter wird, dann ist ja klar, dass auch bestimmte Genreproduktionen da irgendwie anziehen und dass man auch von der FSK her da gnädiger ist, in Anführungszeichen. Ne? Aber wie gesagt, mir hat er jetzt nicht wirklich zugesagt. Ich gebe dir recht, das ist kein per se schlechter Film, aber ich finde ihn halt schwach und für mich so, 4,5 ist bei mir halt wirklich unterdurchschnittlich. Ne?
Ist so, also 5 ist der Durchschnitt, also so bewerte ich auch. 5 ist für mich komplett durchschnittlich, das ist weder richtig gut noch richtig schlecht. Das ist
ja,
so,
genau.
Das kann man auch mal machen und das ist alles irgendwo okay, aber brauche ich nicht zwingend. Und ich hatte den ja erst, wie gesagt, ich habe ja geschwankt. Und aufgrund dieser Tatsache, dass der handwerklich okay ist, dass der sich auch ein bisschen was traut und so, fand ich den mit 5 gnädig bewertet. Aber ich würde auch tatsächlich jetzt, das war auch mein erstes Bauchgefühl, lieber auf 4,5 gehen, weil gerade diese erste Stunde war kacke. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Und das gibt auch ein bisschen den Ton vor. Deswegen danke für dieses Gespräch, weil ich gebe den jetzt auch 4,5 final. Also wer auf sowas steht, der kann den auch gucken. Und wer sich nicht so weit über den Tellerrand hinauswagt, das ist okay. Aber ich würde niemals einem sehr Horrorfilm-interessierten Menschen, der da auch sehr viel guckt, diesen Film in irgendeiner Weise nahelegen. Ich würde sagen, ja, das ist nicht Grütze und so. Und wenn du mal ganz viel Zeit hast, guck den von mir aus auch. Aber erwarte da nichts. Und ich war ganz froh, ich habe den ursprünglich irgendwie abends angefangen, nach 23 Uhr. War aber dann zu müde, das habe ich festgestellt. Habe den dann ausgemacht und habe den dann nächsten Morgen dann vormittags geguckt. Ich hatte gerade Urlaub. Und das war eine gute Zeit dafür. Da kannst du den gucken. Aber ich glaube, so abends wären mir auch die Füße dann nochmal eingeschlafen. Im Kino weiß ich gar nicht, ob der überhaupt funktioniert bei mir. Ich wollte nur erwähnen, das habe ich gar nicht erwähnt. Der Hauptdarsteller des Vaters, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, aber ich dachte die ganze Zeit, ey, wenn Seth Rogen mal das Kiffen aufhören würde und weniger Junkfood fressen würde, sehe der so aus. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Seth Rogen in trainiert.
Ja, so ein bisschen, ja.
So ein bisschen, ne? So der Stack des Seth Rogen, so wenn der mal in seinem Leben irgendwie anders abgebogen wäre, dann sehe der vielleicht so aus.
Okay, also wenn du nichts mehr hast,
nein,
dann würde ich das jetzt mit der großen Überraschung beenden, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir uns bei dem Film so einig sind. Ich habe echt gedacht, du siehst in dem mehr als ich.
Aber der polarisiert ja auch, deswegen fand ich den auch recht spannend, weil die mochten ja einige und einige fanden den komplett kacke. Also sowohl bei Movie Break als auch generell in dieser Filmbubble gab es ja Reviews von die letzte Scheiße bis absolute Überraschung. Und das finde ich immer ganz spannend, sich solche Filme dann anzugucken, dass ich dann so in der eher langweiligen unteren Mitte lande. Na gut, aber das motiviert.
Ja, da kannst du ja nichts dafür. Das liegt doch am Film, ey.
Du liegst jetzt am Film. Aber das motiviert dann auch ein bisschen mehr, den zu gucken. Und scheinbar spaltet der auch wirklich. Und das kommt wirklich auch auf die Wahrnehmung offensichtlich an.
Mhm.
Also auch ein geschätzter Kollege von uns, den ich jetzt nicht erwähne, hat den ja auch mit 6,5 bewertet.
Bestimmt, das du.
Ja, gut, ich wollte es nicht erwähnen. Bei dem hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass der den nicht so gut findet. Ich hätte eher gedacht, da geht es in die Kategorie 3 bis 4. Mhm. Also ganz spannend. Müsst ihr mit dem mal drüber reden, warum er den so gut fand.
Ja, Stu hat keine Ahnung.
Ja, ich habe Stu, das habe ich auch schon mal ein paar Mal erwähnt, schon mal Horrorfilmverbot ausgesprochen vor 13, 14 Jahren. Er wird sich erinnern. So, das sind die Gründe. Ich glaube, damals haben wir über Maniac gesprochen. So, da habe ich gesagt, Stu darf keine Horrorfilme mehr reviewen.
Das Remake oder das Original?
Das Remake.
Und er mochte es oder er mochte es nicht?
Er mochte es nicht.
Der hat keine Ahnung.
Siehst du. Genau deshalb.
Horrorverbot. Ich muss ja an Köln-Kalk-Verbot denken.
Genau, das war auch der Hintergedanke. Es gibt Köln-Kalk-Verbot. Horrorfilmverbot, findest du. So.
Ja, irgendwann müssten wir mal einladen.
Naja, zu Maniac dann.
Okay, dann, lieber Jaco, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch halbwegs gut unterhalten gefühlt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich weiß gar nicht, was wir machen, aber ich gebe
erstmal ab. Ich hatte schon ein paar Ideen.
Du hast schon ein paar Ideen? Ja, dann bin ich jetzt gleich mal gespannt, was du sagst. Aber ich gebe erstmal ab an dich, damit du noch die letzten Worte hast.
Ja, vielen Dank. Ich danke vor allem für dieses neue Format. Das hat, glaube ich, viel Potenzial, also wenn die Leute das hören wollen. Weil Munition haben wir, glaube ich, ohne Ende und wir reden, glaube ich, gerne darüber. Hier kann ich jetzt nochmal alles verwursten, was nicht in den Science-Fiction-Podcast passt und was zu gut für den Trashcast ist. Von daher perfekt. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht, auch mal über einen aktuellen Film zu reden. Ist ja auch mal ganz schön. Ich bin voll in Kamellen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und mal gucken, was wir das nächste Mal so in petto haben. Lasst euch überraschen. Wir haben ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und von daher bis demnächst. Ciao, ciao.
Wir sehen uns bald wieder. In deinen Träumen.